Hallo, liebe Community! Ihr hört jetzt ein Gespräch zwischen Jens Ihle, dem Geschäftsführer des Regionalen Management Mittelhessen, und Jonas Schubert, dem Frontsänger der Band Okay Kid. Von denen kennt ihr bestimmt Songs wie Gute Menschen oder Stadt ohne Meer. Und unter anderem veranstaltet die Band auch seit einigen Jahren hier in Gießen das Stadt ohne Meer Festival. Darüber haben die beiden zum Beispiel auch gesprochen. Das Gespräch hat stattgefunden im Mai 2024 im Rahmen des Startup Weekend Mittelhessen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Hören.
Wir sind hier beim Startup Weekend 2024 im Haus des guten Wohnens in Gießen. Und Jonas, schön, dass du hier bist. Jonas Schubert, der Sänger und ein Gründungsmitglied von Okay Kid, der Band, auf die wir hier in Mittelhessen sehr stolz sind, weil es eine Gießener Band ist. Oder ein Mitglied kommt, glaube ich, aus Marburg. Kannst du gleich noch mal,
Ja.
darf man es nicht sagen, kannst du gleich mal erzählen. Ihr seid einige Jahre unser Botschafter, weil ihr aus unserer Sicht die Fahnen hochhaltet für die alte Heimat, obwohl ihr eigentlich hier gar nicht mehr lebt. Und ich freue mich total, dass du heute hier bist, weil ihr nicht nur als Band aktiv seid und erfolgreich seid, sondern eben auch unternehmerisch, aber da kommen wir nachher nochmal zu, aber auch die, die jetzt heute hier sind, schön, dass ihr hier seid im Live-Podcast. Vielleicht könnt ihr einmal klatschen, dass die, die es später hören, sehen, hier sind noch Leute. Ja. Hey, siehst du, sehr gut.
Dankeschön. Hallo, sehr schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Also, ich freue mich sehr, Jonas, dass du hier bist. Wir kennen uns schon lange und duzen uns. Und aber weißt du was? Am besten stellst du dich nochmal selbst vor und auch die Band Okay Kid. Die kennt natürlich jeder, aber vielleicht gibt es noch Leute, die heute zuhören, die noch nicht so viel von euch gehört haben. Erzähl mal, wie lange gibt es euch schon?
Ja.
Wie ist eure Geschichte, eure Gründungsgeschichte? Vielleicht steigen wir so mal ein.
Boah, die Gründungsgeschichte, die geht eigentlich schon recht weit zurück. Ich glaube, jeder von uns dreien hat sich irgendwann mal überlegt, ich habe Lust auf Musik, aber ich muss ja von irgendwas leben, und hat dann noch ein Studium fertig gemacht oder erfolgreich abgebrochen. Und das hat sich dann so weiterentwickelt, bis wir schon so Mitte, Ende 20 waren. Und irgendwann kam dann so, war die Aussicht auf Hamsterrad, Jobleben, und wir haben gerade noch so 2011 die Kurve bekommen, dass wir dann gesagt haben, ja, wir wollen jetzt alles auf eine Karte setzen und nichts mehr anderes machen, außer für die Band zu leben. Und das haben wir 2011 gemacht und haben uns ein Jahr Zeit gegeben. Und daraus ist dann alles entstanden. Also dann in diesem Jahr ist so viel passiert, mit natürlich auch einer gewissen Aufmerksamkeit und gewissen Deals, Label-Deals und Booking-Deals, dass es dann für uns gar keine Frage mehr war, das zu machen. Aber es war auf jeden Fall so, entweder ganz oder gar nicht. Irgendwann mussten wir uns entscheiden, ja.
Wie hart war das? Also habt ihr wirklich gesagt, wir wollen, also hier bei der, in der Startup-Welt, man sagt KPIs, also Ziele klar definieren. Wir wollen 20 Bookings haben, wir wollen einen Plattenvertrag haben. Geht auch da mal ins Detail. Das ist, glaube ich, ziemlich spannend, weil in einer ähnlichen Situation sind unsere Gründerinnen und Gründer hier ja auch.
Ja, das war gar nicht mehr so das Ziel 20 Bookings, aber das war einfach das realistische Ziel, nichts anderes machen zu müssen mehr im Leben außer Musik, sonst war es immer so ein ambitioniertes Hobby. Und dann hat man mal irgendwie 1000 Euro für einen Gig bekommen oder so, aber damit kommt man nicht weit. Das war dann eher so, dass wir in diesem Jahr, und das war auch das Ausschlusskriterium für alle müssen nach Köln ziehen. Also wir haben damals schon woanders gewohnt. Wir kommen aus Gießen, wie gerade schon gesagt, und aus Marburg einer, wir waren noch zu fünft. Und haben gesagt, okay, alle ziehen in eine Stadt, und wer nicht mitziehen kann, fliegt raus. So, weil wir nicht nur irgendwie uns treffen wollten zum
Und
Proben,
warum
zum
Köln, wenn
Plan.
ich reingrätschen darf, warum Köln? Weil da
Berlin
die.
hätte uns verdorben, glaube
Es
ich.
gibt, sind das so die Hotspots für Musik in Deutschland?
Es
Weil da
gibt
die.
eigentlich nur Berlin,
Okay.
glaube ich. Also so Musikbranche ist einfach Berlin dominant, extrem. Köln war früher in den 90er Jahren noch groß, dort gab es noch die Popcom, dort gab es viele Labels wie EMI. 1Live ist noch ein relevanter Player für Musik in Köln, wobei auch Radio immer völlig egaler wird. Aktuell. Nee, Köln war immer so, ja, es war für uns, glaube ich, so eine Wohlfühl-Oase. Ich habe vorher da schon gewohnt und kannte schon viele Leute, hatte ein Netzwerk und genau. Dann sind halt zwei nicht gekommen und die sind dann ausgestiegen aus der Band.
Und jetzt mal, weil wir heute hier über Produktentwicklung, Product Market Fit, ich spreche jetzt mal ein bisschen Startup-Sprech, also Time to Market sprechen wir hier mit den Startups. Wann, ich habe eine Idee, ist die schon reif für den Markt? Das ist ja bei euch so, ihr kommt ja aus einer Leidenschaft, ihr wollt ja als Künstler irgendwie was erzählen und habt aber trotzdem natürlich die Notwendigkeit, davon leben zu müssen und irgendwie eine Perspektive zu schaffen. Das hast du ja eben schon gesagt. Aber musst du da auch was verändern in der Struktur? Also wie stelle ich mir das vor? Ich bin jetzt hier völliger Kulturamateur, aber braucht man dann auch dann ein Management oder die harten Verträge mit den Plattenbossen, so wie Leiden uns das vorstellen, verhandelt oder wie lief das damals dann ab?
Also damals ist es komplett anders als heute, weil damals gab es in der Musikbranche die Gatekeeper. Das waren meistens alte Männer, die haben entschieden, du wirst gesigned, du bist ein cooler Act. Und die Radio-Chefs haben gesagt, das ist ein Hit, der läuft dann in den Radios und so weiter und so weiter. Damals war auch noch Viva und MTV relevant. Heute ist es völlig anders. Es ist viel freier, der Markt, sondern du kannst einfach über Instagram gute Sachen veröffentlichen. Du hast deine Community und wirst dadurch dann erfolgreich. Damals war das noch ein bisschen so der traditionelle Weg, dass es auf jeden Fall wichtig war, dass wir zuerst ein Management hatten, weil wir hatten keine Ahnung von GEMA, GVL, Verlagsdeals, von Labeldeals, so ganz vielen Dingen, die man auch nicht beigebracht bekommt. Und das war wichtig und dann war für uns damals wichtig der Deal mit 4Music. Damals das Label noch von Fanta 4 gewesen, mittlerweile eine 100%ige Sony-Tochter. Dass wir einfach Budget hatten. Also du unterschreibst dort und für mehrere Alben. Und damals war es wichtig, damals gab es noch, kennt noch jemand Tape TV? Das war so eine Videoplattform. Und damals hatten wir vom ersten Song eine Premiere zu einer super Zeit bekommen. Und dann lief das da. Es war einfach nur eine Plattform. Und es war so relevant, dass wir nach einer Stunde 4000 Facebook-Fans damals noch mehr bekommen hatten. Und eigentlich nur so das erste richtig gut produzierte Video war für uns der Entry für alles. Und nach diesem Tag...
Welches Lied war das?
Verschwende mich in den Bergen, wo wir da quasi auf dem Boden knien und den Song performen.
Und das lief dann bei Viva und MTV in der Rotation?
Das war damals schon gar nicht mehr so relevant, sondern Tape TV war damals, das war einfach auch so ein Startup gewesen, so eine Plattform und das haben super viele Menschen angeschaut. Und dadurch, dass wir dort eine gute Platzierung hatten mit dem ersten Video, hat sich alles ergeben. Dann hat der Booker uns angerufen, hat gemeint, er hat Hurricane, Southside, Splash, das waren für uns die wichtigsten Festivals damals, hat er klar gemacht. Und dann wollen die noch. Und dann hatten wir eigentlich aus dem Nichts heraus einen Sommer mit 35 Festivals. Und danach weiß man eigentlich, wenn man 35 Festivals spielt, dass also du musst schon sehr scheiß Musik machen, damit die Leute danach dich nicht auf dem Schirm haben. Und danach war die Tour halt voll ausverkauft im Herbst und das Album.
Welche Größe habt ihr da gespielt? So Clubs oder war das dann schon so?
Nee, das waren Clubs, das waren zwischen 300 und 700 Locations, genau. So, und dann hast du das und dann hast du wieder mehr Fans gehabt und dann ging es halt so weiter und dann sind wir so stetig gewachsen, bis wir irgendwann mal so 25.000 Tickets auf der Tour verkauft haben und genau, und die Alben dann halt auch gechartet sind recht hoch und so kam man halt irgendwie rein, dass man dann auch immer quasi...
War das damals noch Vinyl oder wieder Vinyl oder CD oder...
Wir waren immer schon die Vinyl-Band, damals noch mehr CD als Vinyl. Also ich glaube, wir haben vom ersten Album 50.000 verkauft und da waren, glaube ich, noch 30.000 CDs. Mittlerweile verkaufen wir 90% Vinyls, aber... Auf dem ganzen Musikmarkt gesehen ist das echt ein Mühe, nur noch die Tonträgerverkäufe im Gegensatz zu Streaming. Aber was ich sagen wollte noch, wir haben auch die ersten Jahre gar nichts verdient. Also wir haben 35 Shows gespielt und haben mehr für die Show ausgegeben, weil wir den Fahrer und den Soundmann zahlen mussten. Aber das war das Invest, dass du dir halt eine Fanbase erspielst, von der du bis heute eigentlich immer noch zehren kannst.
Okay, wow, also... Viel Invest haben wir hier auch, ne? Die ersten Jahre sind hart. Gestern stand jemand hier, der hat gesagt, die ersten Jahre sind Pasta und Pesto, ja? Und harte Arbeit ins Produkt. Also das ist ja schon sehr ähnlich, ne? Zu den Startups, die IT oder online oder auch reale Produkte kreieren. Also da sieht man ja schon. Ja?
Wir haben auch damals, also wir galten ein bisschen als die Erfolgsverhinderer. Uns haben sehr große, namhafte Bands gefragt, ob wir Support, also als Vorband für die spielen wollen. im ersten Jahr und wir haben alles abgelehnt, weil wir nicht so schnell wachsen wollten.
Wir sind hier unter uns, wer waren das?
Sportfreunde Stiller. Okay. Ja, also die sind eine super Band, aber wir haben damals das nicht als passend empfunden, dass wir jetzt unsere Fanbase durch deren Fans aufbauen. Und deswegen wollten wir das selbst machen einfach und haben das dann nicht getan. Und das war auch, ja, oder auch, ich bin sehr dankbar dafür, dass wir nicht früh einen Hit hatten. Wir hatten bisher, glaube ich, keinen krassen Hit gehabt in der Karriere, aber das war auch damals so gut für uns, so langsam wachsen zu können und aber stetig so.
Sehr spannend. Jetzt hast du schon ein Thema genannt. Wann ungefähr? Und verzeih mir das, dass ich jetzt an der Stelle, muss ich zugeben, etwas unvorbereitet. Wann ging dann die Streaming-Geschichte los? Und zweite Frage, ich weiß das von einer anderen Gießener Band, Juli, die ja irgendwie mal einen 5-Alben-Deal gemacht haben und dann einfach erstmal auch die gute Situation hatten, auch irgendwie ihr Geld zu haben, um dann in einer gewissen Zeit diese 5 Alben zu produzieren. Hattet ihr sowas Ähnliches oder war das bei euch anders? Und welche Rolle spielte dann das Streaming, was du ja eben schon angedeutet hast?
Also die Deals von damals muss man in der Musikbranche so sehen, du bist ein Newcomer, du hast erstmal nicht viel Möglichkeiten, ohne dass du ein Label hast, eine Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und ein Standard-Deal ist, das ist eigentlich verrückt, du kriegst also 80% Label, 20% Band und von deinen 20% musst du recoupen den Vorschuss. Also wenn du 50.000 Euro Vorschuss kriegst, musst du, damit du 50.000 wieder einspielst, eigentlich das Fünffache, also ja 250.000 verkaufen, damit du bei Null bist. Die Deals sind nicht cool. Die sind nur cool, wenn du Geld brauchst. Und das Label hat auch häufig Optionen. Wenn du 5 Optionen hast, ist natürlich mies. Du kannst erfolgreich sein und du kriegst immer nur quasi die Summe, die vorher vertraglich vereinbart ist. Wir hatten 2 Optionen. Die erste war noch cool auf die Nee, die erste war cool, auf die zweite hatten wir keinen Bock mehr. Und dann haben wir uns auch ein bisschen verkracht mit dem Label. Ja, und waren dann independent und jetzt wieder Sony sogar, aber eine andere Firma innerhalb von Sony.
Und das Streaming-Geschäft, wie läuft das? Oder wann ging das los?
Ich glaube, das war schon so 2013, dass unser Album bei Spotify war. Damals hieß es, glaube ich, noch, wie hieß das denn? Simfy gab es auch mal eine Zeit lang, so die Vorgänger, als es noch nicht legal war. Und 2016 fing es dann zum ersten Mal auch an, dass so Playlisten wichtig wurden, dass man kuratiert wird von den Editoren auf eine wichtige Playlist. So, und dadurch kriegst du eben auch eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit. Und irgendwann hat sich das abgelöst, dass so die Radiochefs, die Programmchefs gar nicht mehr so wichtig sind, sondern eigentlich im deutschen Markt, ich glaube Spotify hat einen Anteil von 90% auf dem deutschen Markt, das sind die wichtigen Gatekeeper noch, die es gibt, um dich auf eine Playlist zu setzen, damit du sehr viel Algorithmus-Streams bekommst. Ja.
Und GEMA, spielt GEMA noch eine Rolle heute?
Eine riesige. Also wenn man jetzt von den Revenue-Streams redet, wenn man in der Business-Sprache bleibt, dann würde ich sagen, ist bei uns eigentlich live ist 50%, GEMA 30% und 20% Merch und Corporate-Sachen.
Und Streaming hast du?
Streaming ist, ja, also das kann man immer schwer sagen. Also wir sind so eine mittelgute Streaming-Band. Ich glaube, wir streamen im Jahr so ungefähr 20 Millionen Mal, also 20 Millionen Songs.
Kannst du oder darfst du sagen, jetzt sitzen hier so 20 Leute, wenn die jetzt ihr Handy rausholen und einen Song von euch anklicken, kannst du sagen, was dann bei euch rauskommt?
Spotify zahlt viel zu wenig, muss man ehrlich sagen. Es gibt andere Streaming-Anbieter, die wesentlich mehr zahlen, aber die sind halt irrelevant. Deswegen kommt man an Spotify nicht vorbei. Und ungefähr kann man rechnen, Pi mal Daumen, aber das hängt ganz viel damit zusammen, welchen Deal du mit deinem Label hast und wie viele Anteile du an dem Song hast. Aber angenommen, ich hätte 100% an einem Song und würde das quasi über eine Plattform hochladen bei Spotify, würde ich für 1 Million Streams ungefähr 4.000 Euro kriegen.
Okay, strengt euch an. Also ja. Macht was für OK Kid und streamt heute wie die Weltmeister.
Aber nur die Songs, an denen wir 100% Rechte haben, bitte.
Das sagst du dann, wenn wir gleich nicht mehr aufnehmen, kannst du der Gruppe gleich sagen. Okay, aber live ist 50% und jetzt seid ihr in einer jetzt für uns total beachtlichen, habt ihr einen beachtlichen Move gemacht. Vorhin habe ich jemand erklärt, der euch nicht kannte, jemand, der lange nicht in Mittelhessen war, was die Stadt ohne Meer ist. Vielleicht erzählst du die Geschichte nochmal, den Song kennt, glaube ich, die Mittelhessen und Mittelhessen sehr, weil das mit viel Emotion verbunden ist, so eine Ode, ist, weiß nicht, ob ihr das mögt, Ode an die Stadt, oder vielleicht erklärst du nochmal die Motivation von dem Song und wie es dann zum Festival kam, weil das ist das, wo wir euch echt für abgefeiert haben, dass ihr unternehmerisch ins Risiko gehend ein Problem, wie würden wir hier sagen, gelöst habt, ein Thema gelöst habt und einen Markt geschaffen habt. Und ich war jetzt ein paar Mal dabei. Es funktioniert ja Schritt für Schritt, aber es funktioniert sehr gut, wie ich finde. Erzähl mal eure Motivation und von dem Song zum Festival. Okay.
Ja, das war, ich saß an dem Text für Stadt ohne Meer bestimmt anderthalb Jahre damals. Ich glaube, ich habe schon 2011 angefangen, den Song zu schreiben. Angelehnt an das Gedicht von Theodor Storm, Stadt am Meer, wo es um Husum geht, wollte ich das graue Stadt ohne Meer. Weiß auch nicht, warum ich das so cool fand, aber fand ich irgendwie schön. Und weil Gießen eben auch eine graue Stadt ist und ich hier groß geworden bin, aber ich auch immer eine krasse Hassliebe hatte, so als ich Abitur gemacht habe, ich wollte nur noch raus. Ich fand es einfach sehr, sehr, ja, auch die Jugend war schön, aber es war klar, dass ich hier keinen Platz finde. Und als wir dann irgendwie den Song rausgebracht haben, es war mir schon wichtig irgendwie, also es ist trotzdem so eine Hassliebe. Ich habe nie gesagt, ich bin jetzt Jonas aus Köln, ich komme aus Gießen. So. Lustigerweise ist, dass man Menschen außerhalb von Gießen trifft, die über Gießen in den höchsten Tönen reden, und wir haben echt so eine Exil-Community mit Leuten wie zum Beispiel Juli oder viele Leute, die man wieder so trifft, Jan Köppen und so, die unsere Generation von Gießener Menschen von damals sind. Es wird niemals einer außerhalb irgendwas Schlechtes über Gießen sagen. Wenn man hier groß wird, also zumindest in meiner Zeit war das so, alle haben gemeckert über alles so. Und das habe ich so mitgenommen und dann ja, war das ein recht erfolgreicher Song auch von uns damals, auch außerhalb von Gießen. Also es war eine Single und die lief auch im Radio und es war, viele Leute haben dadurch dann eben auch die Stadt ohne Meer kennengelernt und irgendwann hat sich das so ein bisschen etabliert. Ich habe irgendwann mal Zeitungen gelesen, dass dann im Gießener Stadtparlament von der Stadt ohne Meer geredet wird. Das fand ich schon sehr lustig. Und das Problem war letztendlich, wir haben 2017 haben wir nach einer Location gesucht, wo wir spielen wollen in Gießen, und wir fanden nichts schön. Also das war ein Problem. Wir wussten nicht, wo wir spielen sollen in Gießen. Die Hessenhallen.
Ja, da gab es mal eine, die ist heute ein China-Restaurant. Das wäre so eine Größe gewesen, die ganz spannend gewesen wäre. Und die Debatten haben wir damals ja auch mitverfolgt, auch Clubsterben und sowas. Ne? Wir sind hier im ehemaligen Gelände der amerikanischen GIs und hier gab es mal einen Woodland Club, der europäischen Ruf hatte. Das ist aber ganz, ganz lang her.
War der hier drin?
Nee, der war so Luftlinie 500 Meter. Da hat Run DMC, Ice-T und solche Leute haben hier gespielt für die GIs.
Ich war so Team Malibu früher. Kennt ihr das noch?
Nee, das kenne ich.
Jam Club Malibu hinten in Wiesek.
Ah ja.
Ja. Okay. Pablo gab es damals. Nein, und Ausweg hat gerade zugemacht.
Und Ausweg, ja. Und den kennen auch viele. Also es gibt schon eine Tradition, aber in der Zeit, glaube ich, war es auch in der Stadt die ganze, dass vielleicht die uns jetzt da zuhören, uns nicht so gut kennen, ganz hohe Studierendichte, ganz viele Fluktuationen von Studierenden, die kommen her, wollen Party machen und es gibt irgendwie nichts. Ne? Und dann habt ihr gesagt, gerade in Szene, und so kenne ich das von euch, und jetzt kommt ihr das Festival und da habt ihr eine Entscheidung getroffen, ne? Wir machen was.
Ja, genau. Also es war erstmal so, dass Problem 1 war, wo sollen wir spielen? Das Problem 2 ist, es gibt nichts Vergleichbares im ganzen mittelhessischen Raum. Und wenn wir schon irgendwie ein Open-Air-Konzert machen, dann können wir auch Freunde und Freundinnen einladen. Und dann ging es halt so weiter, dass wir dann irgendwann gedacht haben, komm, wir nennen das Ding einfach Festival, Stadt ohne Meer Festival. Haben das dann 2018 angeleiert. Damals, zum Beispiel Trettmann war damals der Act, den wir, das war so der größte Act damals und den wir dann irgendwie buchen konnten, weil es auch irgendwie eine persönliche Connection war. Also es war einfach nur, wir haben die Freundinnen und Freunde, die wir mögen, die Bands angerufen, die wir kennen und haben gesagt,
ey, also komm doch mal nach Gießen. Also nicht das Management, wie du es vorhin erklärt hast,
genau. Sondern
ihr habt die anderen Künstlerinnen und Künstler angerufen.
Genau. Und die haben ja gesagt und dann sind die nach Gießen gekommen, das erste Jahr. Und wir hatten von Tuten und Blasen, von Veranstaltungen, keine Ahnung. Wir haben mal im Muck ein Konzert selbst organisiert und eine Afterparty, aber Festival, und es war schon gleich das erste Jahr mit 3500 Leuten. Wir mussten uns nach außen hin quasi so geben, als wären wir Geschäftsführer. Wir waren aber, blutjunge Praktikanten in dem Business. Und wir wussten wirklich gar nichts.
Also
und
Sicherheit, Feuerwehr, Sanitäter, Toiletten, alles das, was dazugehört.
Alles das, was
dazugehört. Habt ihr nur wahrgenommen, wahrscheinlich bei euren Gigs und den Festivals, aber nie organisiert, ne?
Ja. Aber wir hatten dann auch zum Glück jemand, der uns gut geholfen hat. Das ist auch ein Homie, der heißt René Schott. Scotty ist auch ein Exilgießener in Köln, wohnt bei mir im gleichen Haus. Und der hat dann die Produktion übernommen. Das hat uns schon sehr geholfen. Aber das Gute war halt, dass man dann wusste, wir spielen selbst sehr, sehr viele Festivals. Wir wussten, was irgendwie für Artists ein cooles Festival sein kann. Und wir wussten, weil wir selbst Festival-Fans waren und früher auch schon auf dem Bizarre-Festival in Köln waren und überall, was aus Consumer-Sicht ein schönes Festival ist. Und diese Best of Both Worlds konnten wir dann, glaube ich, ganz gut kombinieren, ja.
Nennt man vielleicht aus dem Treitmann, hast du gesagt, vielleicht ein paar Namen, und wie viele Bands oder wie viele Acts hattet ihr dann auf den? Ich kann es dir mal verraten, es gibt immer zwei Bühnen, es wechselt ständig ab, ist immer was los. Also richtig, richtig cool. Und aber wie viele Bands habt ihr da quasi durchgejagt in dem zwei Tag? War das am ersten Mal in 18 auch schon zwei Tage? Nee, oder?
Das war noch ein Tag, ne? Ich glaube, 10 Bands beim ersten Mal, und es wurden immer mehr, und jetzt sind wir so bei, mittlerweile haben wir, glaube ich, 30 Programmpunkte und davon sind 24 Musikacts.
Jetzt kommt der Werbeblock, es ist nächste Woche, 31. Ja. Mai, 1. Juni, also save the date, hier, die ihr hier seid, und ich weiß nicht, wie schnell wir es veröffentlichen können, vielleicht ist es da schon outdated, aber wen habt ihr da? Vielleicht mal ein paar Namen, dass die Leute verstehen, wo ihr jetzt angekommen seid von dem Line-Up.
Ja, also wir spielen das erste Mal nicht mehr. Das ist auch ein ganz schwieriger Schritt von uns, weil das Festival, glaube ich, auch ohne uns funktionieren sollte und einen eigenständigen Weg gehen muss. Dieses Jahr, wow, Schmidt spielt, Edwin Rosen, Soli. Also wir haben immer sehr, sehr früh Acts, weil wir nicht viel Geld haben, muss ich sehr, sehr früh zu meinem Hörer greifen und junge Acts anrufen, die gerade wild sind und für Furore sorgen. Und wir haben nicht die Kohle für große Headliner. Brauchen wir auch nicht, weil wir sind sehr dankbar. Wir sind irgendwie seit 4 Jahren ausverkauft. Jetzt seit Januar sind wir mit über 5000 Leuten ausverkauft, wieder 2 Tage. Und das ist das Schöne, das hätte ich niemals gedacht. Das ist schon ein bisschen so, für Gießen ist das sehr subkulturell, glaube ich, gebucht. Und trotzdem ist es schön, dass es hier funktioniert. So, dass es so angenommen wird, weil das, glaube ich, für Gießen schon jetzt nicht so ein, sage ich mal, Apfelweinfest-Booking ist. Oder ja, Almabtrieb-Booking ist.
Also wenn ihr versteht, was 100%. Also, und nicht nur für Gießen, übrigens auch für die weite Region. Wir haben ja auch andere Ansätze hier, und die sind ein bisschen kommerzieller, und die Fantastischen Vier waren letztes Jahr da. Das ist dann eine andere Zielgruppe. Aber die Leute, die ihr ansprecht, sind ja auch die, die hier Ausbildung machen, studieren, aber von weit her kommen. Ich glaube, die letzten Jahre muss man nur auf Nummernschilder sehen. Es kommen Leute von überall her, ne? Nach Gießen mittlerweile zum Festival.
Ja, genau. Also mit Österreich, Schweiz noch und Belgien, das können wir ja nachvollziehen. Also ich glaube, die Hälfte sind so regional, und wir haben das so gesehen, über die Hälfte kommt aus dem Umkreis von weiter als 100 Kilometer weg. Und haben jetzt auch einen Campingplatz mit über 1000 Leuten, die das Wochenende campen. Haben jetzt das bisschen ausgeweitet, schon auf Donnerstag, machen so ein Get-Together am Donnerstag und haben irgendwie Lust, das dann noch mal einen Tag dran zu hängen und vielleicht in Gießen noch irgendwie mehr noch präsent zu sein, auch vielleicht mehr Podcasts zu machen, mehr Panels, mehr Podiumsdiskussionen, um einfach auch das Thema Popkultur in Gießen noch mal mehr zu etablieren.
Also bevor ich noch mal öffne für euch, die Fragen stellen können, das ist so bei uns Tradition und ganz klar, da müsst ihr nur mal herkommen, weil wir das ja auch aufnehmen wollen. Gibt's ja ein Beispiel, South by Southwest in Texas, die ja auch angefangen haben, ich glaube, im Filmfestival, aber es gibt diese Theorie der Startup-Welt, Kulturwirtschaft, Szene, Musik, Hip-Hop, Graffiti, was auch immer, ja, dass das alles irgendwie zusammengehört und sich gegenseitig befruchtet. Und in dem Sinne sage ich jetzt schon mal, Jonas, super, dass du hier warst. Wir arbeiten gern mit euch zusammen. Wir sind stolz, dass ihr unsere Botschafter seid als Regionalmanagement. Und ich glaube, Jonas hat jetzt schon gezeigt, dass sie einfach auch viele Dinge gemacht haben, die ihr mit euren Ideen, mit euren Startups, mit euren Gründungen auch macht, nämlich Mut, Leidenschaft fürs Thema und auch den Weg quasi ins Unternehmertum. So, ich weiß nicht, ob ihr euch so als Unternehmer seht, du hast ja vorhin selbst gesagt, wir waren wie Praktikanten, aber am Ende seid ihr Veranstalter und damit Unternehmer für dieses Event, richtig?
Ja, und auch das wird, also ne, das wird jetzt auch ausgeweitet. Wir gehen jetzt nach Köln mit dem Stadt ohne Meer Festival und das macht doch einfach Bock. So, das habe ich vorhin im Vorgespräch auch schon gesagt. Wir haben halt angefangen mit dem Projekt und das krasse Privileg war, wir waren nicht finanziell davon abhängig. Also wir haben das aus Liebhaberei gemacht und ich glaube, dass ganz viele Business-Ideen auch aus dieser reinen Liebhaberei heraus entstehen und dann besonders gut werden, weil man dann erst gar kein Marketing und den Businessplan hat, wie viel muss ich umsetzen, in welchem Jahr, sondern einfach nur, wir hatten so die Wohlfühlblase, dass wir alles in das Produkt stecken konnten, dass es immer besser wird und auch viele Sachen, die aus ökonomischer Sicht überhaupt keinen Sinn ergeben, trotzdem machen. Also mir ist Deko wichtig und wir geben jedes Jahr einen fünfstelligen Betrag nur für die Deko aus, weil mir das wichtig ist. Ich möchte Trinkwasserstellen haben auf dem Festival, die extrem viel Geld kosten mit den Filteranlagen und so, und das wird man alles rationalisieren, wenn das ein ökonomischer Hintergedanke wäre. Aber ich glaube, im Nachgang, wenn man das ein paar Jahre macht, umso mehr, glaube ich, wird sich das auch dann irgendwann monetär darstellen, bin ich von überzeugt.
Und im Marketing kann ich verraten, aus dem Nähkästchen kannst du noch einen Satz ergänzen. Sie wollen eben nicht, dass irgendwelche Produkte vor der Tür stehen, dass die Leute so mit Marken so überrannt werden, sondern dass die Künstlerinnen und Künstler und das Gefühl ist euer USP, ne? Also dieses Feeling, eure Idee, wie man das inszeniert, das Festival.
Genau, oder wenn du eine Marke bist, dann bring einen Mehrwert mit und aktiviere die Besucherinnen und Besucher mit deiner Marke, spannend, aber wir müssen nicht über Bauzaunbanner reden auf dem Festival. So. Und das ist oft, das fehlt ein bisschen so den mittelständischen Betrieben in Gießen, die Idee dafür, wie kann ich denn ohne Logo-Einbindung und Bauzaunbanner, wie kann ich denn da überhaupt Marketing machen? Und das, aber das funktioniert langsam schon ein bisschen besser.
Below the line Marketing ist die hohe Kunst. Also wer den Begriff kennt, weiß, das muss man wirklich verstehen und können. Und da helfen wir euch ja mit ein paar Kontakten. Und ich würde mich auch freuen, wenn noch mehr dabei wären. Aber ich habe es eben angekündigt. 2, 3 Fragen können wir noch zulassen, wenn es denn welche gibt. Hat jemand noch eine Frage? Will denn, jetzt ist die Chance, eben gleich nochmal im persönlichen Kontakt, aber bitte.
Ja, ist das Mikron?
Ja, man kann dich hören. Okay,
sehr gut. Danke erstmal, vielen Dank für das Interview, das war sehr spannend. Du hast gerade schon gesagt, ihr erweitert dieses Jahr nach Köln und ich frage mich, wie sind so eure weiteren Ambitionen für Stadt ohne Meer Festival? Habt ihr noch Bock, mehr Städte irgendwie zu erreichen? Habt ihr Bock, es in den Städten noch größer zu machen oder findet ihr es nice, wie es bisher ist von der Größe her?
Mhm. Also ich kann aus dem Nähkästchen plaudern, was Gießen angeht. Das Gelände ist endlich. Wir werden nicht mehr lange da bleiben dürfen, weil das gehört der Polizei, demnach dem Land. Und die wollen da, glaube ich, irgendwas hinbauen. Das heißt, wir müssen da weggehen. Und wir suchen ja gerade in Gießen eine neue Festival-Location mit mehreren Leuten. Also sehr viele Veranstalterinnen und Veranstalter suchen gerade ein neues Gelände. Deswegen ist Gießen sogar gerade relativ unsicher, wie es hier weitergeht. Wir werden es immer in Gießen machen, wenn es möglich ist. Aber natürlich ist die Struktur in Köln auch einfach da. Wir wohnen seit sehr vielen Jahren da und ich glaube auch, dass in Gießen jetzt aus rein marketingmäßiger Sicht das Potenzial nochmal größer ist. Also einfach, weil du halt einfach die Infrastruktur dort hast. Aber wir sind schon sehr, sehr happy, wie es in Gießen läuft und wir haben extra darauf geachtet, so in kleinen Schritten zu wachsen. Und wir wissen auch, dass wahrscheinlich bald irgendwie große Player auf uns zukommen werden und das noch irgendwo anders machen wollen. Aber wir haben nicht die Ambition, glaube ich, in super vielen Städten zu gehen. Ich habe Bock, das Festival am Meer noch zu machen, dass es irgendwann Stadt mit Meer gibt. Das fände ich cool. Und dann vielleicht so ein Doppelfestival, wo die Acts dann zuerst irgendwie an der Nordsee spielen und dann in Gießen und dann so. Sowas fände ich cool. Und ich habe Bock, irgendwie in Gießen eine coole Live-Venue vielleicht noch aufzumachen. So, wo man so Stadt ohne Meer, dass es so eine Base kriegt, so ein Club oder ein Café oder sowas vielleicht irgendwann. Aber.
Wow.
Ja.
Hier sind ein paar Leute, die durchaus Tatendrang haben und gute Ideen. Also nehmt es als Appell. Hier ist ein Kooperationspartner, der eine starke Marke schon aufgebaut hat. Es hört sich sehr kreativ an. Noch eine Frage, eine oder zwei können wir noch zulassen? Okay, sonst können wir es auch gleich. Bist ein paar Minuten noch da, oder Jonas?
Die Burger sollen gut sein, habe ich gehört, ja.
Okay. Also Jonas, erst nochmal, ich habe viel Lob schon ausgesprochen. Vielen Dank, dass du hier bist. Danke für die Beziehung, die wir da als Botschafter pflegen und immer gut in Kontakt sind. Das spricht für euch. Ihr seid keine Rockstars, die irgendwie arrogant durch die Gegend laufen. Wir sind total dankbar. Und es war, glaube ich, super spannend, Parallelen zu sehen zwischen dem, was ihr macht und wie euer Business ist und dem, was hier am frühen Start einer Geschäftsidee irgendwie stattfindet. Also vielen, vielen Dank und vielleicht nochmal einen großen Applaus für Jonas von OKCAT.
Vielen Dank, Dankeschön. Kann ich auch nur zurückgeben, sehr schön, dass wir uns kennenlernen durften und dass wir so gut miteinander verbunden sind.
Vielen Dank.